So, dann begrüße ich erstmal alle anwesenden Interessierten zum zweiten Tag der Hauptfan-Konferenz. Wir beginnen mit dem Referat von Pete Simmons über den Charakter von Kriegen. Pete Simmons ist Mitglied der Linkspartei, ursprünglich aus der autonomen Bewegung, heute auch aktiv in der KPF, also Kommunistischen Plattform. Letztes Jahr hat er ein Referat gehalten zur Dialektik von Krieg und Revolution. Das hat dann
Vor zwei Jahren.
Ist dann in diesem Jahr veröffentlicht worden bei Offensiv. Liegt hier vorne auch aus und kann gegen eine Spende von, wenn ich nicht irre, 4 Euro auch erworben werden. Ist wärmstens zu empfehlen, weil eine sehr gute Ausarbeitung der dialektischen Bewegung von Krieg und Revolution. Das heutige Thema ist, wie gesagt, über den Charakter von Kriegen. In diesem Thema, so Pete Simmons, geht es darum, wie die Begrifflichkeit von unseren Klassenfeinden, die marxistische oder dialektische Begrifflichkeit von unseren Klassenfeinden, bewusst genutzt wird, um einzudringen in die Bewegung und wie wir mit diesen Begrifflichkeiten umgehen müssen, um Erkenntnisgewinne umsetzen zu können. Wir werden erst den Vortrag hören, in, weiß jetzt nicht wie lang.
Ich denke mal, eine Stunde wird es ungefähr werden.
Eine Stunde, jetzt weiß ich nicht, ob wir danach direkt eine Pause machen oder, also machen wir danach eine Pause und nach der Pause geht es dann in die Diskussion. Dazu dann wahrscheinlich nächstes, nach der Pause nochmal genauer. Wir haben dann mit Erstrederecht, Zweitrederecht und so weiter, das erkläre ich dann alles nochmal. Ja, dann fangen wir an.
Oh, Augenblick. Er schmiert mir hier ab, ne? Nee, aber den Sonnenuntergang wollte ich jetzt nicht zeigen. Aber ich kann erst schon mal einige einleitende... Du siehst das Elend, Maggi.
Ja.
Also bitte nicht, dass er sich abmeldet in irgendeiner Form. Da. Können wir das verhindern, dass er einschläft? Okay, ja. Das Referat, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, es ist ausformuliert und das ist für den Hörer und die Hörerin sehr anstrengend. Zudem enthält es viel Zitate, aus dem Grunde habe ich mir eine Leihstimme hier geholt, die ich verknackt habe, Zitate zu lesen, weil die Zitate zum Teil auch lang sind und dann man auch nicht mehr unbedingt weiß, wo man eigentlich ist. Also von daher, das hat sich beim letzten Mal bewährt und ich hoffe, es bewährt sich diesmal wieder. Also über den Charakter von Kriegen. Wie ich das gerne mache, stelle ich 2 Kopfzitate voran, die etwa sagen, worum es mir geht. Das erste ist von Franz Mehring, nach dem übrigens dieser Gebäudekomplex benannt ist. Kaum auf einem anderen Gebiete der Wissenschaft hat oberflächlicher Dilettantismus so arg gehaust wie in der Lehre vom Kriege, obgleich die Kriegswissenschaft im gewissen Sinne die einfachste aller Wissenschaften ist. Und ein Zitat von Clausewitz. Die Theorie fordert also, dass bei jedem Kriege zuerst sein Charakter und seine großen Umrisse nach der Wahrscheinlichkeit aufgefasst werden, die die politischen Größen und Verhältnisse ergeben. Zitat Ende. Diese beiden Kopfzitate weisen auf Ausgang und Intention des Referats. Zunächst ist dies der demagogisch schludrige Umgang mit an sich bereits lange definierten kriegstheoretischen Begriffen durch die Journalie des Klassenfeinds im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Russland führt hier alles Mögliche. Hauptsache, es hört sich schrecklich an. Angriffskrieg, Vernichtungskrieg, Zermürbungskrieg, totaler Krieg, etc. Unabhängig von der Frage der sachlichen Richtigkeit der damit verbundenen Anschuldigungen, geschweige denn überhaupt ihrer inhaltlichen Vereinbarkeit. Bliebe dies eine Selbstverdummung des Klassenfeinds, könnte es uns egal oder sogar recht sein. Tatsächlich hat aber die politische Linke aus verschiedenen Gründen, intellektuelle Drainage im Zusammenhang mit der großen Konterrevolution, Pazifismus und Abscheu gegen die theoretische Beschäftigung mit dem Krieg, vielleicht weitere, offenbar wenig Resistenz gegen diesen als objektive Angriffe im ideologischen Klassenkampf fungierende Begriffsvernebelungen. In meiner ruhmreichen Partei gilt weithin die Charakterisierung von Russlands militärischem Vorgehen als völkerrechtswidriger Angriffskrieg, als gewissermaßen gesetzt, die mantraartige Wiederholung gleich gelegentlich dem Grüßen eines Gesslerhuts. Zum anderen wäre diese Begriffsknallerei des Klassenfeinds für uns nicht gefährlich, wenn wir selbst nicht ein klares Begriffsinstrumentarium zum Verständnis von Kriegen benötigen würden. Das mutmaßliche Vorfeld eines dritten imperialistischen Weltkriegs sollte uns Anlass zur begrifflichen Schärfung genug sein. Begriffe selbst beruhen auf einer Abstraktion. Es gilt auch hier, wenn wir über den Charakter eines Menschen reden, so ermitteln wir ihn aus Einzelerlebnissen. Wenn wir ihn begrifflich typisieren wollen, gruppieren wir begründbar ähnliche Muster, die wir unter einen einheitlichen Begriff bringen. Dies beinhaltet zwar eine Vergröberung, ein Absehen vom Individuellen, aber gleichzeitig einen Erkenntnisgewinn über das Allgemeine, nicht Individuelle. Für Kriege gilt sinngemäß dasselbe. Sie sind individuell wie Menschen, jeder Krieg ist anders. Trotzdem entwickeln sie gemeinsame Züge, je nach den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen der kriegführenden Parteien, ihren militärischen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, der politischen Bedeutung der jeweiligen Kriegsziele und so weiter. In diesem Sinn soll im folgenden Referat eine Klärung einiger wesentlicher Begriffe und ihrer historischen Einordnung erfolgen. Dies wird eher ein anfängliches Tasten als eine erschöpfende Behandlung sein und daher nicht mehr als ein kleiner militärtheoretischer Streifzug. Es ist aber allemal mehr und besser, als sich dem Verdummungsbeschluss des Klassenfeinds wehrlos auszuliefern. Ausgangspunkt sinnvoller Begriffsbildung bezüglich des Charakters von Kriegen sind die Überlegungen von Karl von Clausewitz, der als Autor, leider mehr zitiert, als gelesen oder gar verstanden, insbesondere mit seinem unvollendet nachgelassenen Hauptwerk vom Kriege, singulär für den Versuch steht, von einer handwerklichen Kriegslehre zu einer kohärenten, historischen und kritischen Theorie des Krieges überhaupt zu gelangen. Nicht ohne Grund knüpfen marxistisch-leninistische Theoretiker immer wieder auf die eine oder andere Weise an Clausewitz an. Zum Verständnis seiner Ausführungen ist es allerdings vonnöten, diese in ihren historischen Kontext zu stellen. Clausewitz erlebt mit den Koalitionskriegen Preußens und seiner Verbündeten gegen das revolutionäre Frankreich bereits in der Frühzeit seiner militärischen Laufbahn die Kollision zweier grundsätzlich differierender Arten der Kriegführung. Die des alten absolutistischen Kabinettkriegs auf der einen, die des modernen nationalen Massenkriegs auf der gegnerischen Seite, welche sich als die überlegene erweist. Diese Asymmetrieerfahrung deutet er richtig als die einer historischen Wende in der Art der Kriegführung.
Worin der Unterschied beider Verhältnisse sei, zeigt eine aufmerksame Betrachtung der Geschichte. Im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Schlesischen Kriege, war der Krieg noch eine bloße Angelegenheit des Kabinetts, an welchem das Volk nur als blindes Instrument teilnahm. Im Anfang des 19. Jahrhunderts standen die beiderseitigen Völker in der Waagschale. Die Feldherren, welche Friedrich dem Großen gegenüberstanden, waren Männer, im Auftrag handelten und eben deswegen Männer, in welchen die Behutsamkeit ein vorherrschender Charakterzug war. Der Gegner der Österreicher und Preußen war, um es kurz zu sagen, der Kriegsgott selbst.
Wir werden mehrfach auf die Erscheinung der Asymmetrie wie auf die grundsätzlich zu unterscheidenden Arten der Kriegführung zurückkommen. Festzuhalten ist, wie Clausewitz Krieg definiert.
Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.
Und weiter zum Verhältnis von Mittel und Zweck in diesem Zusammenhang?
Gewalt, das heißt die physische Gewalt, denn eine moralische gibt es außer dem Begriffe des Staates und Gesetzes nicht, ist also das Mittel, dem Feinde unseren Willen aufzudringen, der Zweck. Um diesen Zweck sicher zu erreichen, müssen wir den Feind wehrlos machen. Und dies ist dem Begriff nach das eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung. Es vertritt den Zweck und verdrängt ihn gewissermaßen als etwas nicht zum Kriege selbst Gehöriges.
Dies verweist bereits auf den Instrumentalcharakter und die Abhängigkeit des Krieges von der Politik, also die vielfach zitierte zentrale Erkenntnis,
dass der Krieg nichts ist als die fortgesetzte Staatspolitik mit anderen Mitteln.
Sie ist zum Verständnis des Krieges bei Clausewitz so zentral, dass sie mehrfach reformuliert und präzisiert wird.
So sehen wir also, dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln. Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel.
Und?
Man weiß freilich, dass der Krieg nur durch den politischen Verkehr der Regierungen und der Völker hervorgerufen wird. Aber gewöhnlich denkt man sich die Sache so, dass mit ihm jener Verkehr aufhöre und ein ganz anderer Zustand eintrete, welcher nur seinen eigenen Gesetzen unterworfen sei. Wir behaupten dagegen, der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Wir sagen mit Einmischung anderer Mittel, um damit zugleich zu behaupten, dass dieser politische Verkehr durch den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas ganz anderes verwandelt wird, sondern dass er in seinem Wesen fortbesteht, wie auch seine Mittel gestaltet sein mögen, deren er sich bedient. Und dass die Hauptlinien, an welchen die kriegerischen Ereignisse fortlaufen und gebunden sind, nur seine Lineamente sind, die sich zwischen den Krieg durch bis zum Frieden fortziehen. Und wie wäre es anders denkbar? Hören denn mit den diplomatischen Noten die politischen Verhältnisse verschiedener Völker und Regierungen auf? Ist nicht der Krieg bloß eine andere Art von Schrift und Sprache ihres Denkens? Er hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik. Hiernach kann der Krieg niemals von dem politischen Verkehr getrennt werden. Und wenn dies in der Betrachtung irgendwo geschieht, werden gewissermaßen die Fäden des Verhältnisses zerrissen und es entsteht ein sinn- und zweckloses Ding.
Dabei ist der politische Zweck das Maß der für den Krieg aufgewendeten Mittel.
So wird also der politische Zweck als das ursprüngliche Motiv des Krieges das Maß sein, sowohl für das Ziel, welches durch den kriegerischen Akt erreicht werden muss, als für die Anstrengungen, die erforderlich sind.
Lenin wird später diese Erkenntnisse, wie implizit auch Franz Mehring, mehrfach als die theoretische Grundlage auch der marxistischen Auffassung des Krieges, auch jedes Konkreten, bezeichnen und verwenden. Von einiger Bedeutung sind auch Clausewitz' Überlegungen zum dialektischen Wechselverhältnis von Angriff und Verteidigung, die sich in folgenden, sich aufeinander beziehenden Thesen festhalten lassen. Die Verteidigung setzt den Angriff voraus. Die Verteidigung bedarf, anders als der Angriff, keiner positiven Begründung. Sie ist einfach negativ begründet aus der Abwehr des Angriffs. Der Krieg beginnt erst mit der Verteidigung. In Zusammenziehung mit dem politischen Charakter des Krieges folgen hieraus politische wie strategische Bestimmungen von Angriffs- versus Verteidigungskrieg, von denen die des Verteidigungskrieges sich als die interessanteren erweisen, weil sie sich nicht, wie umgekehrt beim Angriffskrieg, unmittelbar aus dem im Vorab gesetzten politischen bzw. strategischen Ziel ergeben. In die wichtigsten Grundsätze des Kriegführens schreibt Clausewitz über den Verteidigungskrieg Folgendes.
Politisch heißt Verteidigungskrieg ein solcher, den man für seine Unabhängigkeit führt. Strategisch heißt Verteidigungskrieg derjenige Feldzug, in welchem ich mich beschränke, den Feind in dem Kriegstheater zu bekämpfen, das ich mir für diesen Zweck zubereitet habe. Ob in diesem Kriegstheater ich die Schlachten offensiv oder defensiv führe, ändert darin nichts. Der Verteidigungskrieg besteht also nicht in einem müßigen Abwarten der Begebenheiten. Abwarten muss man nur, wenn man sichtbaren und entscheidenden Nutzen davon hat.
In seiner Bekenntnisdenkschrift zur politisch-militärischen Lage Preußens im Jahr 1812 heißt es:
Wenn ich mich auf einem Kriegstheater so verhalte, dass ich nur den Feind, welcher in das Kriegstheater vordringt, sei es verteidigend oder angriffsweise bekämpfe, so verhalte ich mich strategisch defensiv. Dass die strategische Defension nicht auch notwendig eine taktische herbeiführe, versteht sich von selbst. Innerhalb des Kriegstheaters, welches man zu verteidigen sich vorgenommen hat, kann man den Feind angreifen, wo und wie man es für gut befindet. Man hat also alle Mittel, in demselben eine feindliche Armee total zu vernichten, so gut dies nur im Angriff geschehen kann. Ja, dies ist in unserem eigenen Kriegstheater für uns viel leichter als für den Feind. dass man einen geschlagenen Feind auch über die Grenzen seines eigenen Kriegstheaters hinaus verfolgen und also zum strategischen Angriff übergehen könne, versteht sich von selbst. Ja, man wird es tun müssen, wenn man die Überlegenheit, welche der Sieg gibt, nicht etwa auf anderen Punkten benutzen und einen Teil dieser Streitkräfte auf ein anderes Kriegstheater überführen will.
Wer mit ihm nach Clausewitz affirmativ oder erst recht in schöpferischer Abgrenzung von ihm das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine ab dem 24. Februar 2022 als Angriffskrieg auffassen will, hat ein erhebliches theoretisches Problem. Neben dem Nachweis, dass dieser nicht durch Clausewitz' Definition des Verteidigungskrieges hinreichend als solcher charakterisiert ist, wäre die Präsentation eines positiven und vor allem rationalen russischen Kriegsziels politisch wie strategisch unabdingbar. Darunter ist es nicht zu haben. Die mediale Kaffeesatzleserei über Putins Ziele ist kein Ersatz, sondern der Offenbarungseid. NB, dass die Ukraine in einem politischen Sinne hier einen proklamierten Krieg für ihre Unabhängigkeit als Verteidigungskrieg in Anspruch nehmen will, ist auf peinliche Weise lächerlich und spätestens seit dem Euromaidan 2014 obsolet, es sei denn, sie führte ihren Krieg gegen die NATO bzw. gegen die EU. Wegen begrifflicher Manipulationsmöglichkeiten sei auch darauf hingewiesen, wie bei Clausewitz und allgemein in der militärischen Literatur der Begriff Vernichtung im Zusammenhang mit dem Krieg verstanden wird, nämlich schlicht als Handlungsunfähigmachung des Gegners. Clausewitz schreibt in Vom Kriege:
Was ist Überwindung des Gegners? Immer nur die Vernichtung seiner Streitkraft, sei es durch Tod oder Wunden oder was für eine andere Art, sei es ganz und gar nur in solchem Maße, dass er den Kampf nicht mehr fortsetzen will.
Dieser Begriff ist nicht einmal an die Ausübung physischer Gewalt gebunden.
Wenn wir von Vernichtung des feindlichen Streitmachts sprechen, so müssen wir hier ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass uns nichts zwingt, diesen Begriff auf die bloße physische Streitkraft zu beschränken, sondern vielmehr die moralische notwendig darunter mitverstanden werden muss, weil ja beide sich bis in den kleinsten Teil durchdringen und deshalb gar nicht voneinander zu trennen sind.
Wer einer Charakterisierung einer kriegerischen Handlung als Vernichtungskrieg einen Erkenntniswert zuspricht, wird um eine explizite begriffliche Bestimmung nicht umhinkommen. Tatsächlich kann die Bezeichnung Vernichtungskrieg begrifflich doppelt, das heißt in zwei dringend zu unterscheidenden Bedeutungen verwendet werden. Wir werden darauf zurückkommen. Clausewitz wird im Zusammenhang mit den antinapoleonischen Befreiungskriegen auch zum Theoretiker der Inkorporierung des Partisanenkriegs in ein Volkskrieg genanntes Konzept, das er als Bestandteil des nationalen Krieges auffasst.
Der Volkskrieg ist im kultivierten Europa eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts. Er hat seine Anhänger und seine Widersacher, die letzteren entweder aus politischen Gründen, weil sie ihn für ein revolutionäres Mittel, einen für gesetzlich erklärten Zustand der Anarchie halten, der der gesellschaftlichen Ordnung nach innen ebenso gefährlich sei wie dem Feinde nach außen, oder aus militärischen Gründen, weil sie glauben, der Erfolg entspräche nicht der aufgewendeten Kraft. Der erste Punkt berührt uns ja gar nicht, denn wir betrachten den Volkskrieg bloß als Kampfmittel, also in seiner Beziehung auf den Feind. Der letzte Punkt aber führt uns zu der Bemerkung, dass der Volkskrieg im Allgemeinen eine Folge des Durchbruches anzusehen ist, den das kriegerische Element in unserer Zeit durch seine alte künstliche Umwallung gemacht hat, als eine Erweiterung und Verstärkung des ganzen Gärungsprozesses, den wir Krieg nennen. Das Requisitionssystem, die Anschwellung der Heere zu ungeheuren Massen vermittels desselben und der allgemeinen Dienstpflicht, der Gebrauch der Landwehren sind alles Dinge, die, wenn man vom ehemaligen eng begrenzten Militärsystem ausgeht, in derselben Richtung liegen. Und in dieser Richtung liegt nun auch der Aufruf des Landsturmes oder die Volksbewaffnung. Sind die ersten dieser neuen Hilfsmittel eine natürliche und notwendige Folge weggeworfener Schranken und haben sie die Kraft dessen, der sich ihrer zuerst bedient hat, so gewaltig gesteigert, dass der andere mit fortgerissen worden ist und sie auch hat ergreifen müssen, so wird beides auch der Fall mit dem Volkskriege sein. In der Allgemeinheit der Fälle würde dasjenige Volk, welches sich desselben mit Verstand bediente, ein verhältnismäßiges Übergewicht über diejenigen bekommen, die ihn verschmähen.
Der Volkskrieg gehört hier in den Zusammenhang der strategischen Defensive. Über die Bedingungen seines Gebrauchs schreibt Clausewitz,
dass ein so verteilter Widerstand nicht zu der in Zeit und Raum konzentrierten Wirkung großer Schläge geeignet ist, geht aus der Natur der Sache hervor. Seine Wirkung richtet sich, wie in der physischen Natur der Verdampfungsprozess, nach der Oberfläche. Je größer diese ist und der Kontakt, in welchem sie sich mit dem feindlichen Heere befindet, also je mehr dieses sich ausbreitet, umso größer ist die Wirkung der Volksbewaffnung. Dies zerstört wie eine still fortschwelende Glut die Grundfesten des feindlichen Heeres. Da sie zu ihren Erfolgen Zeit braucht, so entsteht, während beide Elemente so aufeinander wirken, ein Zustand der Spannung, der sich entweder nach und nach löst, wenn der Volkskrieg an einzelnen Stellen erstickt wird und an anderen langsam erlischt, oder die zu einer Krise führt, wenn die Flammen dieses allgemeinen Brandes über das feindliche Heer zusammenschlagen und es nötigen, das Land vor eigenem gänzlichen Untergange zu räumen. Will man kein Phantom verfolgen, so muss man sich den Volkskrieg in Verbindung mit dem Kriege eines stehenden Heeres denken und beide durch einen das Ganze umfassenden Plan geeinigt. Die Bedingungen, unter welchen allein der Volkskrieg wirksam werden kann, sind folgende. Erstens, dass der Krieg im Innern des Landes geführt. Zweitens, dass er nicht durch eine einzige Katastrophe entschieden werde. Drittens, dass das Kriegstheater eine beträchtliche Länderstrecke einnehme. Viertens, dass der Volkscharakter die Maßregel unterstütze. Fünftens, dass das Land sehr durchschnitten und unzugänglich sei, entweder durch Gebirge oder durch Wälder und Sümpfe oder durch die Natur der Bodenkultur.
Im Zusammenhang mit einer Charakterisierung des Krieges in der Ukraine muss festgestellt werden, dass die Darstellung dieser aus der strategischen Defensive geborenen Kriegsform die Kriegsführung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk ab Frühjahr 2014 sehr viel zutreffender beschreibt als die der freiwilligen Milizen in der ukrainischen Nationalgarde. Dies als weitere Fußnote zur Bewertung der russischen Militäraktion gegen die Ukraine an der Seite der Volksrepubliken als Angriffskrieg. Spiegel des historischen Erlebens Clausewitz, die Ablösung des absolutistischen Kabinettkriegs durch den modernen nationalen Massenkrieg sowie dessen theoretische Verarbeitung mittels der philosophischen Instrumentarien des deutschen Idealismus ist ein Konzept, das als absoluter Krieg bezeichnet werden kann, die Selbstentgrenzung des Krieges, die aber nicht desto weniger Folge der Größe seiner politischen Motive ist.
Gehört der Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter annehmen. Sobald sie großartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg. Und das kann bis zu einer Höhe steigen, wo der Krieg zu seiner absoluten Gestalt gelangt.
Und?
Je großartiger und stärker die Motive des Krieges sind, je mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Spannung ist, die dem Kriege vorhergeht, umso mehr wird der Krieg sich seiner abstrakten Gestalt nähern. Umso mehr wird es sich um das Niederwerfen des Feindes handeln, umso mehr fallen das kriegerische Ziel und der politische Zweck zusammen, umso reiner kriegerisch, weniger politisch scheint der Krieg zu sein.
Es ist der historischen Situation wie der politischen Verarbeitung im Kontext des deutschen Idealismus zu verdanken, dass er seine theoretischen Anstrengungen vornehmlich an diese neue Art des Krieges ausrichtet. Clausewitz ist freilich Praktiker genug, dass ihm bewusst ist, dass die Wirklichkeit selbst sehr andere Formen des Krieges erzeugt.
Wir sehen also, dass es im Kriege der Wege zum Ziele viele gibt, dass nicht jeder Fall an die Niederwerfung des Gegners gebunden ist, dass Vernichtung der feindlichen Streitkraft, Eroberung feindlicher Provinzen, bloße Besetzung derselben, bloße Invasion derselben, Unternehmungen, die unmittelbar auf politische Beziehungen gerichtet sind, endlich ein passives Abwarten der feindlichen Stöße, alles Mittel sind, die jedes für sich zur Überwindung des feindlichen Willens gebraucht werden können, je nachdem die Eigentümlichkeit des Falles mehr von dem einen oder dem anderen erwarten lässt.
Und?
Je nachdem man sich die absolute Gestalt des Krieges oder eine der davon mehr oder weniger entfernten Wirklichen im Auge hat, entstehen zwei verschiedene Vorstellungen von dem Erfolg desselben. Bei der absoluten Gestalt des Krieges, wo alles aus notwendigen Gründen geschieht, alles rasch ineinander greift, kein, wenn ich so sagen darf, wesenloser neutraler Zwischenraum entsteht, gibt es wegen der vielfältigen Wechselwirkungen, die der Krieg in sich schließt, wegen des Zusammenhanges, in welchem Stränge genommen die ganze Reihe der aufeinanderfolgenden Gefechte steht, wegen des Kulminationspunktes, den jeder Sieg hat, über welchen hinaus das Gebiet der Verluste und Niederlagen angeht, wegen aller dieser natürlichen Verhältnisse des Krieges, sage ich, gibt es nur einen Erfolg, nämlich den Enderfolg. Bis dahin ist nichts entschieden, nichts gewonnen, nichts verloren. Hier ist es, wo man sich unaufhörlich sagen muss, das Ende krönt das Werk. In dieser Vorstellung ist also der Krieg ein unteilbares Ganze, dessen Glieder die einzelnen Erfolge nur Wert haben in Beziehung auf dies Ganze. Dieser Vorstellung von dem Zusammenhange der Erfolge im Kriege, welche man als eine äußerste betrachten kann, steht eine andere äußerste gegenüber, nach welcher derselbe aus einzelnen für sich bestehenden Erfolgen zusammengesetzt ist, bei denen, wie im Spiel bei den Partien, die vorhergehenden keinen Einfluss auf die nachfolgenden haben. Hier kommt es also nur auf die Summe der Erfolge an und man kann jeden Einzelnen wie eine Spielmarke zurücklegen. So wie die erste Vorstellungsart ihre Wahrheit aus der Natur der Sache schöpft, so finden wir die der zweiten in der Geschichte. Es gibt eine Unzahl von Fällen, wo ein kleiner, mäßiger Vorteil hat gewonnen werden können, ohne dass sich daran irgendeine erschwerende Bedingung geknüpft hätte. Je mehr das Element des Krieges ermäßigt ist, umso häufiger werden diese Fälle, aber so wenig wie je in einem Kriege die erste der Vorstellungsarten vollkommen wahr ist, ebenso wenig gibt es Kriege, wo die letztere überall zutrifft und die erstere entbehrlich wäre. Halten wir uns an die erste dieser beiden Vorstellungsarten, so müssen wir die Notwendigkeit einsehen, dass ein jeder Krieg von zu Hause aus als ein Ganzes ausgefasst werde und dass beim ersten Schritt vorwärts der Feldherr schon das Ziel im Auge habe, wohin alle Linien laufen. Lassen wir die zweite Vorstellungsart zu, so können untergeordnete Vorteile um ihrer selbst willen verfolgt und das Weitere den weiteren Ergebnissen überlassen werden. Da keine dieser beiden Vorstellungsarten ohne Resultat ist, so kann die Theorie auch keine derselben entbehren. Der Unterschied, den sie im Gebrauch derselben macht, besteht darin, dass sie fordert, die erstere als die Grundvorstellung auch überall zum Grunde zu legen und die letztere nur als eine Modifikation zu gebrauchen, die durch die Umstände gerechtfertigt wird.
Wiewohl hier die eine Möglichkeit von Clausewitz' idealistischem Standpunkt aus als defizitär betrachtet wird, so scheint doch hier auf, dass er in der materiellen Wirklichkeit mit zwei grundsätzlich unterschiedlich zu beschreibenden Arten des Krieges rechnet. Tatsächlich schließt Clausewitz auch die Möglichkeit nicht aus, dass ermäßigte Formen des Krieges zurückkehren könnten.
Ob es nun immer so bleiben wird, ob alle künftigen Kriege in Europa immer mit dem ganzen Gewicht der Staaten und folglich nur um große, den Völkern naheliegenden Interessen geführt sein werden, oder ob nach und nach wieder eine Absonderung der Regierung von dem Volke eintreten wird, dürfte schwer zu entscheiden sein. Und am wenigsten wollen wir uns eine solche Entscheidung anmaßen. Aber man wird uns recht geben, wenn wir sagen, dass Schranken, die gewissermaßen nur in der Bewusstlosigkeit dessen, was möglich sei, lagen, wenn sie einmal eingerissen sind, sich nicht leicht wieder aufbauen lassen und dass, wenigstens jedes Mal, so oft ein großes Interesse zur Sprache kommt, die gegenseitige Feindschaft sich auf die Art erledigen wird, wie es in unseren Tagen geschehen ist.
Es ist also nicht verwunderlich, dass er vor seinem Tode, unzufrieden mit seinem Manuskript, die doppelte Art des Krieges als stärker herauszuarbeiten betrachtet.
Ich betrachte die ersten 6 Bücher, welche Sie schon ins Reine geschrieben finden, nur als eine noch ziemlich unförmige Masse, die durchaus noch einmal umgearbeitet werden soll. Bei dieser Umarbeitung wird die doppelte Art des Krieges überall schärfer im Auge behalten werden und dadurch werden alle Ideen einen schärferen Sinn, eine bestimmte Richtung, eine nähere Anwendung bekommen. Diese doppelte Art des Krieges ist nämlich diejenige, wo der Zweck das Niederwerfen des Gegners ist, sei es, dass man ihn politisch vernichten oder bloß wehrlos machen und also zu jedem beliebigen Frieden zwingen will, und diejenige, wo man bloß an den Grenzen seines Reiches einige Eroberungen machen will, sei es, um sie zu behalten oder um sie als nützliches Tauschmittel beim Frieden geltend zu machen. Die Übergänge von einer Art in die andere müssen freilich bestehen bleiben und die ganz verschiedene Natur beider Bestrebungen muss überall durchgreifen und das Unverträgliche voneinander sondern.
Das war's auch erstmal mit Clausewitz. Es ist die theoretische Leistung des konservativen Historikers Hans Delbrück, diese Unterscheidung später als Niederwerfungsstrategie versus Ermattungsstrategie theoretisiert und begründet zu haben.
Das erste natürliche Grundgesetz aller Strategie ist, die Kräfte zusammenzunehmen, die Hauptmacht des Feindes aufzusuchen, sie zu schlagen und den Sieg zu verfolgen, bis der Besiegte sich dem Willen des Siegers unterwirft und seine Bedingungen annimmt. Äußerstenfalls also bis zur Besetzung des ganzen feindlichen Landes. Eine derartige Kriegführung setzt die genügende Überlegenheit voraus. Es mag sein, dass die Überlegenheit genügt, einen ersten großen Sieg zu erfechten, trotzdem aber nicht hinreicht, das ganze Land einzunehmen oder auch nur die feindliche Hauptstadt zu belagern. Die Kräfte können auch so weit im Gleichgewicht stehen, dass von vornherein nur mäßige Erfolge zu erwarten sind und man seine Hoffnung nicht sowohl darauf setzen darf, den Feind niederzuwerfen, als ihn durch Schläge und Schädigungen aller Art so weit zu zermürben und ermatten, dass er es endlich vorzieht, die Bedingungen des Siegers, die in diesem Fall immer eine gewisse Mäßigung zeigen müssen, anzunehmen. Das ist das System der Ermattungsstrategie, deren großes Problem immer auf die Frage geht, ob eine taktische Entscheidung, eine Schlacht mit ihren Gefahren und Verlusten angestrebt werden soll oder nicht. Ob der in Aussicht stehende Gewinn aus einem Siege den Einsatz lohnt. Die Schlacht spielt also sowohl in der Niederwerfungs- wie der Ermattungsstrategie eine Rolle. Der Unterschied aber ist, dass sie in jener das eine alles überragende, alles andere in sich aufsaugende Mittel ist, in dieser nur als Mittel anzusehen ist, das neben anderen zur Wahl steht. Die Möglichkeit, den Feind auch ohne Schlacht so weit zu bringen, dass er die von unserer Seite erstrebten Bedingungen annimmt, führt in ihrer letzten Konsequenz zu einer reinen Manöverstrategie, die den Krieg führen möchte ohne Blutvergießen. Eine solche reine Manöverstrategie ist jedoch nur eine dialektische Spielerei, keine reale Erscheinung in der Weltkriegsgeschichte. Selbst wenn die eine Seite sich wirklich solche Kriegführung vorsetzen sollte, so weiß sie doch nicht, ob die andere Seite ebenso denkt und bei solchen Gedanken bleibt. Die Möglichkeit einer Schlachtentscheidung bleibt daher selbst bei sehr blutscheuen Feldherren immer im Hintergrunde und die Ermattungsstrategie ist also durchaus nicht gleichzusetzen mit einer reinen Manöverstrategie. Sie ist viel mehr als eine mit einem inneren Gegensatz behaftete Kriegführung anzusehen. Ihr Prinzip ist ein polarisches oder doppelpoliges.
Delbrück, der trotz seiner ungewollten materialistischen Ausflüge in echter idealistischer Affenliebe an der historischen Bedeutung großer Männer hängt, bewertet Alexander, Cäsar und natürlich Napoleon als Niederschlagungs-, Perikles, Hannibal, Gustav Adolf und den alten Fritz als Ermattungsstrategen, womit in der Tat also an der Stelle an der Grenze zwischen Alpenfritz und Napoleon, auch die für Clausewitz-Theorien bedeutsame Scheidemarke zwischen Kabinetts- und Massenkrieg aufscheint. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass eine Ermattungsstrategie nicht zwingend eine schonendere Art der Kriegführung beinhaltet als eine Niederwerfungsstrategie. Niederwerfungskriege können durchaus auch unter der Beachtung einer Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten geführt werden. Ermattungskriege durchaus auch unter Erscheinung so ziemlich aller Bestialitäten gegenüber der Zivilbevölkerung, die die aktuellen Kriegsmittel zulassen. Die da beiderseitig an der Niederwerfung der Gegenseite orientierten napoleonischen Kriege kamen ohne umfängliche Übergriffe auf die Zivilbevölkerung aus. Umgekehrt wäre ein prominentes historisches Beispiel für einen allseitigen Ermattungskrieg der 30-jährige Krieg mit seinen Massakern und großflächigen Verwüstungen, der in Deutschland mit einer regional bis zu 70% reduzierten Bevölkerung hinterließ. Das imperialistische Vorgehen etwa in Syrien kann als aktuelles Pendant gelten. Das Postulieren einer Ermattungsstrategie überhaupt und besonders die entsprechende Charakterisierung des alten Fritz bringen Delbrück in unversöhnlichen Gegensatz zum kaiserlichen Generalstab, der dann folgerichtig im Verfolgen einer sturen Niederschlagungsstrategie den unfreiwilligen Übergang zum Stellungskrieg an der Westfront im Ersten Weltkrieg maßgeblich mitzuverantworten hatte. Positive Aufnahme findet dieses Konzept jedoch bei Franz Mehring, der es auf eine materialistische Grundlage stellt und im Sinne historischer marxistischer Analyse anwendet. Diese theoretische Integration wird allerdings von Heinz Helmert in den Einleitungen der Mehring-Ausgaben in der DDR inhaltlich verworfen, was ich nicht stichhaltig und weiter für voreilig halte. Helmerts Argument, das Manöver sei grundsätzlich Bestandteil aller Strategien, verkennt meines Erachtens, dass es sich bei den von Delbrück im Anschluss an Clausewitz vorgenommenen Charakterisierungen um starke Abstraktionen von einer Wirklichkeit handelt, die selbstverständlich übergänglich ist. Weiter, dass wir hier primär über die Ziele einer Strategie sprechen, die ja wesenhaft durchaus unterscheidbar sind und nicht über ihre Mittel, durch die sie sichtbar werden. Hier wäre der Nachweis, dass das Manöver für ein Niederwerfungsziel zwingend mehr ist als ein Hilfsmittel, unabdingbar für eine Widerlegung des Delbrückschen Gegensatzpaares. Voreilig ist Helmerts Ablehnung, weil die Anwendung dieses Begriffspaars bei der Betrachtung insbesondere nationaler Befreiungs- wie revolutionärer Kriege fruchtgabbar gemacht werden kann. So rezipiert der belgische Kommunist Theodor Dabin in genau dieser Anwendung Delbrücks Konzepte unter den Termini, in der Übersetzung von Marco Kamisch, als Vernichtungs- versus Zermürbungsstrategie. Hierauf wird im Folgenden noch einzugehen sein. Bezüglich des ersten Begriffes, dem der Vernichtungsstrategie, besteht die Gefahr eines ernsten Missverständnisses. Jan-Philipp Remsma definierte implizit einen Begriff Vernichtungskrieg wie folgt.
Vernichtungskrieg, sprich Krieg, der geführt wird, um im schlimmsten Falle eine Bevölkerung zu vernichten oder auch zu dezimieren, aber auch der Krieg, in dem es um die Vernichtung der gegnerischen waffenfähigen Bevölkerung, der gegnerischen Armee geht, ja auch die Vernichtungsschlacht, in der das gegnerische Heer nicht nur besiegt oder zurückgeschlagen, sondern in möglichst großem Umfang getötet werden soll. Alle diese Formen des Vernichtungskriegs sind, wiewohl in geografischem Raum und historischer Zeit weit verbreitet, keine historischen Selbstverständlichkeiten.
Der zugrunde liegende Begriff Vernichtung differiert sehr somit von dem in der klassischen Militärtheorie und bezieht sich gleichzeitig enger wie weiter auf die physische Vernichtung eines beliebig bestimmbaren Feindes. Er ist mittelzentriert und in seiner Anwendung bei Remsma unabhängig von der zugrunde liegenden Strategie. Das bei Remsma erwähnte Konzept des Weißblutenlassens des Feindes, der deutlich höhere Verluste erleiden soll, in der Schlacht von Verdun, so die Begründung des seinerzeitigen Chefs der obersten Heeresleitung Falkenhayn, ist unfehlbar Element einer Ermattungsstrategie, wie zynisch und blutig dies auch immer verwirklicht wurde. Die genozidalen Massaker der deutschen Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion gehören ebenso unfehlbar zu einer Niederwerfungsstrategie. Bedenkt man Clausewitz folgend, dass es der politische Zweck ist, der das Maß der aufgewendeten kriegerischen Mittel bestimmt, so gehört die in der deutschen Kriegsführung gegen die Sowjetunion durchgeführte Anwendung des Mittels der genozidalen Massenvernichtung in einem Niederschlagungskrieg zum Kern der faschistischen Kriegsführung gegen die internationale Arbeiterklasse und ihre Verbündeten. Sinnvoll wäre hier alternativ der Begriff Ausrottungskrieg anzuwenden, der sowohl die Spezifität des Mitteleinsatzes der faschistischen Kriegführung charakterisiert, wie thermologische Irritationen vermeidet, denn diese Kriegführung hat politisch-strategisch mit der Blutmühle von Verdun einerseits so wenig zu tun, wie andererseits mit dem strategischen Konzept der Niederschlagungsstrategie bei Delbrück. Unter dieser klaren Trennung der Begrifflichkeiten ist das Vorgehen Russlands in der Ukraine ganz gewiss kein Ausrottungskrieg bzw. Vernichtungskrieg in der Definition Rebsmas. Ob er in der Definition von Delbrück bzw. Derbain unter einer Niederwerfungs- bzw. Vernichtungsstrategie geführt wird oder doch eher unter der Vorgabe einer Ermattungsbewegung bzw. Zermürbungsstrategie, wird noch zu sprechen sein. Zur weiteren Klärung der Begrifflichkeiten um den Charakter von Kriegen trägt maßgeblich die Arbeiterbewegung selbst im historischen Vorfeld und Fortgang des Ersten Imperialistischen Weltkriegs bei. Naheliegenderweise wird hier die einem Krieg zugrunde liegende Politik, die richtig als Klassenpolitik verstanden wird, zum bestimmenden Moment der Betrachtung. Wesentlich theoretische Interventionen kommen hierbei von Franz Mehring und Lenin. Bereits 1907 bemerkt Lenin im Rückblick auf die praktische Positionierung der Sozialdemokratie im Krieg 1870-71, dass
die Kriegsfrage allein vom proletarischen Klasseninteresse aus zu entscheiden sei.
Über dieses theoretische wie praktische Verständnis des Krieges bei den Altmeistern, der Tradition entsprechend, nennt er nicht nur Marx und Engels, sondern auch Lassalle, schreibt er 1915, also nach knapp einem Jahr des Großen Krieges.
Unsere Altmeister waren historische Köpfe und standen deshalb nicht auf dem unhistorischen Standpunkt, Krieg ist Krieg und jeder Krieg ist nach derselben Schablone zu messen. Für sie hatte jeder Krieg seine bestimmten Voraussetzungen und Folgerungen, von denen abhing, wie sich die Arbeiterklasse zu ihm zu stellen habe. Über diese tatsächlichen Bedingungen eines Krieges sind sie wohl in mehr oder minder starke Meinungsverschiedenheiten geraten, aber immer nur unter dem entscheidenden Gesichtspunkt, wie der jeweilige Krieg am gründlichsten für den proletarischen Emanzipationskampf auszunutzen sei. Für ihre Klassenpolitik gab es keinen Unterschied zwischen Krieg und Frieden, es sei denn, dass sie im Kriege von der Arbeiterklasse eine noch schärfere Aufmerksamkeit auf ihre Interessen und ein noch rücksichtsloseres Eintreten für diese Interessen beanspruchten.
Folgerichtig bemerkt Mehring bereits 1914 völlig im Einklang mit Clausewitz, dass Krieg nicht eine Sache des Rechts oder der Moral, sondern eine Sache der Interessen der Kriegführenden sei.
So ist der Krieg eine Sache der Politik, nicht aber eine des Rechts oder der Sittlichkeit oder gar der Strafjustiz. Krieg wird nicht geführt, um die Gegner für angeblichen oder wirklichen Sünden zu strafen, sondern um den Widerstand zu brechen, der sich gegen den eigenen Interessen erhoben hat. Es ist auch keine Sache für sich, die ihren Zweck in sich selbst trägt, sondern ein organischer Bestandteil einer Politik, an deren Voraussetzungen er gebunden ist und deren Bedürfnissen er seine Erfolge anzupassen hat.
Bereits 1907 verwirft er aus proletarischem Klasseninteresse die politische Frage von Angriffs- und Verteidigungskrieg als politisch sinnlose Schraube ohne Ende.
Das historische Wesen des Krieges hat sie, die Bourgeoisie, aber erst in unvollkommener Weise begriffen, solange sie zwischen Angriffs- und Verteidigungskriegen unterscheidet und diesen Unterschied in irgendeiner Weise zur Richtschnur für ihre praktische Politik macht. Jeder Krieg ist ein Angriffs- und ein Verteidigungskrieg, nicht etwa so, dass der eine der beiden Gegner angreift und der andere sich verteidigt, sondern so, dass jeder der beiden Gegner sowohl angreift als auch sich verteidigt.
Für das proletarische Klasseninteresse folgt daraus:
Der erste Wind, der ein neues Kriegsgewitter zusammenbliese, würde auch den windigen Unterschied von Angriffs- und Verteidigungskriegen als Richtschnur der proletarischen Politik fortblasen. Allein deshalb sollten wir ihn schon heute abdanken, zumal auch die herkömmliche Wendung, dass wir im Verteidigungskrieg auch die Flinte auf den Buckel nehmen würden, einen künstlichen Gegensatz zwischen nationalen und proletarischen Interessen zu schaffen scheint, der nur verwirren kann. Da die ungeheure Mehrheit jeder Kulturnation vom Proletariat gebildet wird, so sind die proletarischen Interessen eben auch die nationalen Interessen.
Bezeichnenderweise nimmt Mehring diese einfache Negation des Begriffspaars vom Angriffs- und Verteidigungskrieg 1914 in seinem großen Aufsatz Kriegsgeschichtliche Probleme, in dem er bemerkenswerterweise den unbestrittenen Überfall Preußens auf Sachsen 1756 und den damit ausgelösten Siebenjährigen Krieg als historische Folie nimmt, wieder auf. So schreibt er:
Auf politischem Gebiete sind Angriff und Verteidigung vollkommen verschwimmende Begriffe. Sind die Kriege ein Aufeinanderstoßen von Interessen, die sich auf friedlichem Wege nicht mehr ausgleichen lassen, so ist das geschichtliche Urteil über sie daran gebunden, ob der Sieg dieser oder jener Interessen für den geschichtlichen Fortschritt heilsamer sein würde, nicht aber an den rein zufälligen Umstand, ob der Tritt der Gemse die Lawine an diesem oder jenem Ende ins Stürzen bringt oder etwa noch an die sehr nebensächliche Tatsache, ob die Diplomatie hüben wie drüben die Karten noch im letzten Augenblick geschickter zu mischen versteht. Jede kriegführende Partei behauptet in ihrem Kriegsmanifeste, dass sie ihre heiligsten Güter verteidige und erklärt die Antastung dieser Güter durch die andere kriegführende Partei für einen frevelhaften Angriff. Jede tut es von ihrem Standpunkt aus mit gutem Glauben an ihr Recht. Dieser gute Glaube mag auf falschen Voraussetzungen beruhen, wie es denn eben die Aufgabe des Krieges ist, falsche Voraussetzungen zu berichtigen und den wirklichen Stand der Dinge klarzustellen. Aber Kriege von vornherein nach ganz äußerlichen und zufälligen Maßstäben in berechtigte Verteidigungskriege und unberechtigte Angriffskriege einzuteilen, ist ein Unding und eine Unmöglichkeit. Wie immer man über die Beteiligung der Arbeiterklasse an Kriegen denken mag, so muss man die Unterscheidung zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg von vornherein und ein für alle Mal ausschalten. Sie besagt eben gar nichts und ist sicher keine strahlende Leuchte, sondern ein hin und her huschendes Irrlicht.
So bemerkenswert und so viel höher dieses Durchdringungsniveau des Begriffspaares auch ist als das, was gegenwärtig etwa von meiner Partei zum Besten gegeben wird, bereits im nächsten Jahr wird Lenin es neu begriffsbildend wiederum aufheben, dazu gleich. Von dieser ersten Negation unberührt bleibt bei Mehring das Verständnis von Eroberungskrieg.
Anders als mit dem Angriffs- oder Verteidigungskriege steht es mit dem Eroberungskriege. Über diesen Begriff ist eine Verständigung ebenso möglich wie notwendig. Der Tendenz nach ist jeder Krieg ein Eroberungskrieg, denn jede kriegführende Partei strebt danach, ihr Machtgebiet auf Kosten des Gegners zu erweitern. Das heißt, also etwas zu erobern, was sie bisher nicht besessen hat, was nicht immer in der Form zu geschehen braucht, dass dem Gegner Land und Leute abgenommen werden, aber gewöhnlich in dieser Form zu geschehen pflegt. Wenn also der Tendenz nach jeder Krieg für jede der kriegführenden Parteien ein Eroberungskrieg ist, so verläuft die Sache in der Wirklichkeit so, dass es in einem Kriege nur dann zu keinen Eroberungen kommt, wenn beide Teile sich gegenseitig so abmatten, dass keiner dem anderen seinen Willen aufzuzwingen vermag, wie im Siebenjährigen Kriege, soweit er sich auf dem europäischen Festland abspielte. Siegt aber der eine Teil so, dass er dem Gegner die Friedensbedingungen zu diktieren vermag, so werden sich unter diesen Friedensbedingungen immer Eroberungen zu seinen Gunsten befinden. Die beliebte Vorstellung, als könne ein ruchlos angegriffener Staat nach erfolgreicher Abwehr des Feindes sich damit begnügen, das Schwert wieder in die Scheide zu stecken, in dem beseligenden Bewusstsein, seine gute Sache siegreich durchgeführt zu haben, ist ebenfalls nur ein Gebilde der Märchenwelt. Solche Kriege sind nie geführt worden und werden auch niemals geführt werden. Wenigstens nicht, solange es eine Klassengesellschaft gibt.
Man kann es aktuell kleinbürgerlichen Verhandlungsprojektemachern in ihr vermeintlich rotes Stammbuch schreiben. Über Lenins Beiträge zum Verständnis der Dialektik von Krieg und Revolution ist auf der 12. Hauptfeindkonferenz vor 2 Jahren bereits ausführlich referiert worden. Ähnlich wie Mehring weist er das einfache Reklamieren des Etiketts Verteidigungskrieg für die eigene Seite durch die Renegaten der 2. Internationale als undialektische Sophistik zurück.
Die primitivste aller Theorien ist wohl die vom Anstifter. Man hat uns überfallen, wir verteidigen uns, die Interessen des Proletariats erfordern, dass die Störer des europäischen Friedens abgewehrt werden. Das ist die alte Leier aus den Erklärungen aller Regierungen und aus den Deklamationen der gesamten bürgerlichen und gelben Presse der ganzen Welt. Plechanow beschönigt sogar noch eine so abgedroschene Banalität, mit der bei diesem Schriftsteller unvermeidlichen jesuitischen Berufung auf die Dialektik. Unter Berücksichtigung der konkreten Situation müsse man vor allem den Anstifter des Krieges feststellen und mit ihm abrechnen, alle übrigen Fragen aber verschieben, bis eine andere Situation eingetreten sei. In der edlen Kunst, die Dialektik in Sophistik umzufälschen, hat Plechanow den Rekord geschlagen. Der Sophist greift einen der Gründe heraus und schon Hegel hat mit Recht gesagt, dass man Gründe absolut für alles auf der Welt finden könne. Die Dialektik verlangt die allseitige Erforschung einer gegebenen gesellschaftlichen Erscheinung in ihrer Entwicklung sowie die Zurückführung des Äußerlichen und Scheinbaren auf die grundlegenden Triebkräfte, auf die Entwicklung der Produktivkräfte und den Klassenkampf. Plechanow greift aus der deutschen sozialdemokratischen Presse ein Zitat heraus: Die Deutschen selber hätten vor dem Kriege Österreich und Deutschland als Anstifter betrachtet und damit basta. Darüber, dass die russischen Sozialisten wiederholt die Eroberungspläne des Zarismus in Bezug auf Galizien, Armenien und so weiter enthüllt haben, schweigt Plechanow. Er macht nicht den leisesten Versuch, an die ökonomische und diplomatische Geschichte, sei es auch nur der letzten 3 Jahrzehnte, zu rühren. Diese Geschichte beweist aber unwiderleglich, dass gerade die Eroberung von Kolonien, die Ausplünderung fremder Länder, die Verdrängung und Ruinierung der erfolgreicheren Konkurrenten die Hauptachse der Politik beider heute kriegführender Mächtegruppe bildeten.
Und?
Was ist, allgemein gesprochen, Vaterlandsverteidigung? Ist das ein wissenschaftlicher Begriff der Ökonomie, der Politik oder dergleichen? Nein. Das ist einfach der verbreitetste, gebräuchlichste, manchmal einfach spießbürgerliche Ausdruck für die Rechtfertigung eines Krieges. Sonst nichts, absolut nichts. Verräterisch kann daran nur sein, dass Spießbürger imstande sind, jeden Krieg zu rechtfertigen, indem sie erklären, wir verteidigen das Vaterland, während der Marxismus, der sich nicht zum Spießbürgertum degradiert, die historische Analyse jedes einzelnen Krieges fordert, um festzustellen, ob dieser Krieg als fortschrittlich, den Interessen der Demokratie oder des Proletariats dienend und in diesem Sinne als ein berechtigter, gerechter und so weiter Krieg betrachtet werden kann. Wenn man nicht Sinn und Bedeutung jedes einzelnen Krieges historisch zu analysieren vermag, ist die Losung der Vaterlandsverteidigung fast stets eine spießbürgerliche, von mangelndem Bewusstsein zeugende Rechtfertigung des Krieges. Der Marxismus gibt eine solche Analyse und sagt, wenn das wahre Wesen eines Krieges zum Beispiel der Sturz einer Fremdherrschaft ist, wie dies insbesondere für Europa in der Epoche von 1789 bis 1871 typisch war, so ist dieser Krieg seitens des unterdrückten Staates oder der unterdrückten Nation fortschrittlich. Wenn das wahre Wesen des Krieges die Neuverteilung der Kolonien, die Teilung der Beute, der Raub fremden Bodens ist, und solch ein Krieg ist der Krieg 1914 bis 1916, dann ist die Phrase von der Vaterlandsverteidigung reiner Volksbetrug. Wie kann man nun das wahre Wesen eines Krieges erkennen? Wie kann man es bestimmen? Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik. Man muss die Politik vor dem Krieg, die Politik, die zum Krieg geführt und ihn herbeigeführt hat, studieren. War die Politik imperialistisch, das heißt, verteidigte sie die Interessen des Finanzkapitals, war sie eine Politik der Ausplünderung und Unterdrückung von Kolonien und fremden Ländern. Dann ist es auch der Krieg, der sich aus dieser Politik ergibt, ein imperialistischer Krieg. War die Politik eine Politik der nationalen Befreiung? Das heißt, war sie Ausdruck der Massenbewegung gegen die nationale Unterdrückung? Dann ist der Krieg, der sich aus dieser Politik ergibt, ein nationaler Befreiungskrieg. Der Spießbürger begreift nicht, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik ist. Er begrübt sich deshalb der Erklärung, der Feind greift an. Der Feind ist in mein Land eingefallen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, worum der Krieg geführt wird, von welchen Klassen, um welchen politischen Zieles willen. Für den Spießbürger ist es wichtig, wo die Truppen stehen und wer im Augenblick siegreich ist. Für den Marxisten ist es wichtig, worum der gegebene Krieg geführt wird, in dessen Verlauf bald das eine, bald das andere Heer siegreich sein kann.
Diese Ausführungen enthalten also auch implizite Bestimmungen dessen, was als imperialistischer Krieg und was als nationaler Befreiungskrieg gelten kann. Sie sind nicht eine Frage der Form, sondern des Klasseninhalts des Krieges. In seiner bedeutsamen Schrift Sozialismus und Krieg von 1915 gelingt Lenin eine nicht zu unterschätzende theoretische Innovation im Verständnis des Charakters von Kriegen, indem er das Begriffspaar Angriffs- versus Verteidigungskrieg mit dem ursprünglich aus der antiken Rechtstradition, Cicero, kommenden Begriffspaar des ungerechten versus gerechten Krieges zusammenbringt, identifiziert und klassenmäßig reinterpretiert.
Die Epoche von 1789 bis 1871 hinterließ tiefe Spuren und revolutionäre Erinnerungen. Vor dem Sturz des Feudalismus, des Absolutismus und der Fremdherrschaft konnte von einer Entwicklung des proletarischen Kampfes um den Sozialismus nicht die Rede sein. Sprachen die Sozialisten im Hinblick auf die Kriege einer solchen Epoche von der Berechtigung des Verteidigungskrieges, so hatten sie stets gerade diese Ziele, das heißt die Revolution gegen Mittelalter und Leibeigenschaft im Auge. Die Sozialisten verstanden unter einem Verteidigungskrieg stets einen in diesem Sinne gerechten Krieg, wie sich Wilhelm Liebknecht einmal ausdrückte. Nur in diesem Sinne erkannten und erkennen jetzt noch die Sozialisten die Berechtigung, den fortschrittlichen und gerechten Charakter der Vaterlandsverteidigung oder des Verteidigungskrieges an. Wenn zum Beispiel morgen Marokko an Frankreich, Indien an England, Persien oder China an Russland und so weiter den Krieg erklärten, so wären das gerechte Kriege, Verteidigungskriege, unabhängig davon, wer als Erster angegriffen hat. Und jeder Sozialist würde mit dem Sieg der unterdrückten, abhängigen, nicht gleichberechtigten Staaten über die Unterdrücker, die Sklavenhalter, die Räuber, über die Großmächte sympathisieren. Aber stellen wir uns einmal vor, ein Sklavenhalter, Besitzer von 100 Sklaven, läge im Krieg mit einem anderen Sklavenhalter, Besitzer von 200 Sklaven, um die gerechtere Neuaufteilung der Sklaven. Es ist klar, dass die Anwendung der Begriffe Verteidigungskrieg oder Vaterlandsverteidigung auf einen solchen Fall historisch verlogen und praktisch ein glatter Betrug wäre, begangen von gerissenen Sklavenhalter am einfachen Volk, an den Kleinbürgern, an der unaufgeklärten Masse. Ganz genauso werden im gegenwärtigen Krieg, den die Sklavenhalter führen, um die Sklaverei aufrechtzuerhalten und zu verstärken, die Völker von der heutigen imperialistischen Bourgeoisie mittels der nationalen Ideologie und des Begriffs der Vaterlandsverteidigung betrogen.
Diese Identifikation hat folgenreiche theoretische Konsequenzen. Wenn der Krieg der Unterdrückten gegen die Unterdrücker ein gerechter, mithin der Krieg der Unterdrücker ein ungerechter Krieg ist und diese beiden Konzepte mit der politischen Dimension von Verteidigung und Angriff identifiziert werden, dann ist die Unterdrückung selbst als ein Angriff des Unterdrückers auf den Unterdrückten zu verstehen, ganz gleich in welcher Form, militärisch oder auch nicht, sie stattfinden mag. Diese Konsequenz hebt Clausewitz' Erkenntnis vom unvermeidbar politischen Charakter des Krieges auf eine neue Stufe. Die Frage der Gerechtigkeit holt die Politik in die Beschreibung des Charakters des Krieges selbst, dergestalt, dass sie nicht möglich ist, ohne dass die Unterdrückung, ungerecht ihrer konkreten Gestalt, als Angriff in die Gleichung eingeführt wird. Politik und Krieg geraten in eine politisch-militärische Verrechnung, deren materielle Wirklichkeit unmittelbar sichtbar wird, im implosiven Zurückschlagen des ungerechten Krieges in den revolutionären Sturz der ihnen verantwortlichen Herrschaft, fanalhaft im Roten Oktober 1917. Die politisch-militärische Verrechnung ist von diesem Punkt an unverzichtbares Werkzeug der Beschreibung des Charakters von Kriegen wie der revolutionären Strategie und Taktik. Ungeachtet des grundsätzlichen Primats der Politik kann jede einzelne strategische Etappe, wie jede taktische Maßnahme der proletarischen Revolution, als Politik oder als Krieg in Erscheinung treten. Wung Yen Gyab theoretisiert dies im Zusammenhang mit dem Befreiungskrieg in Vietnam so.
Der Aufstand ist eine Kunst und zum wesentlichen Inhalt dieser Kunst gehört, dass man jede Änderung der politischen Situation der jeweiligen Form des Kampfes flexibel anpasst, dass man den Zusammenhang von politischem und bewaffnetem Kampf keinen Augenblick aus dem Auge verliert. Die Formen des Kampfes bestimmen die der Arbeit und Organisation.
Mao bringt die politisch-militärische Verrechnung auf folgende Formel.
Die Politik ist Krieg ohne Blutvergießen, der Krieg ist Politik mit Blutvergießen.
Dies vor dem Hintergrund der Lage in China der 1930er und 40er Jahre, in der revolutionäre Politik überhaupt nur in der Gestalt des revolutionären Krieges auftreten konnte, der sich als langwieriger bzw. langandauernder Volkskrieg theoretisch verallgemeinern lässt. Auch daraus wurde bereits auf der 12. Hauptfeindkonferenz ausführlich referiert. Der belgische Kommunist Theodor Barin beschreibt über diese zweite Art des gerechten Krieges Folgendes.
Der lang andauernde Volkskrieg, die marxistisch-leninistische Form des revolutionären Krieges, ist in folgenden Belangen eindeutig bestimmt. Erstens, er charakterisiert sich zwar von Anfang bis zum Ende durch den Einsatz des Guerillakrieges, kombiniert aber den Guerillakrieg, den klassischen Krieg, den psychologischen Krieg, den Geheimkrieg, den Terrorismus und den aufständischen Krieg, je nach der Entwicklungsstufe, wobei die ersten Guerilla-Einheiten eigentlich eine in ihrer Entwicklung begriffene konventionelle Armee bilden. Zweitens, er hat kein begrenztes und spontanes Ziel, wie etwa die nationale Befreiung, sondern einen totalen und präzisen Zweck, soziale Revolution und Diktatur des Proletariats. Er ist ein Vernichtungskrieg, das Wesen des Kriegszieles gebietet, als Ziel den totalen militärischen Sieg über die gegnerischen Streitkräfte. Drittens, zu Beginn ist ihm die militärische Abnutzung des Gegners wichtiger als dessen ideologische und politische Abnutzung durch die Bestätigung der Legitimität des revolutionären Kampfes und die Aufklärung über die politischen und ideologischen Kunstgriffe, auf die das Regime seine eigene Legitimität zu gründen versucht. Viertens, jeder militärische Fortschritt ist mit einem politischen Fortschritt verbunden, mit dem auf die eine oder andere Art die Entwicklung der neuen Macht in der Gesellschaft verankert wird. In befreiten Gebieten der Dritten Welt, innerhalb von Massenorganisationen, wie zum Beispiel Gewerkschaften, in Netzwerken aus Aktivisten, in den Metropolen und so weiter. Fünftens, einer langen Phase der strategischen Verteidigung und taktischen Angriffe, die durch die Anhäufung der Kräfte und eine im Wesentlichen politisch-ideologische Schlacht geprägt ist, folgt eine kürzere offensive Phase, deren Ziel die Vernichtung der bewaffneten Kräfte des Regimes ist.
Wir sehen hier, dass die auf Delbrück zurückgehende Unterscheidung von Niederwerfungsstrategie versus Ermattungsstrategie als Vernichtungs- versus Zermürbungsstrategie mit strategischer Relevanz unvermeidbar wieder auftaucht. Ein nationaler Befreiungskrieg kann, je nach Kräfteverhältnissen, durchaus erfolgreich auch als Zermürbungskrieg geführt werden. Für einen revolutionären Krieg, mit welchen militärischen und politischen Anteilen auch immer, kann nur das Handlungsunfähigmachen des Hauptfeinds im eigenen Land als akzeptable Strategie angesehen werden. Für einen revolutionären Befreiungskrieg in einem abhängigen Land, regiert von einer Compradoren-Bourgeoisie, kann die Unterscheidung beider strategischen Arten des Krieges für unterschiedliche strategische Etappen relevant werden. Die Imperialisten können gegebenenfalls in einem Zermürbungskrieg aus der Rechnung geworfen werden, sodass das strategische Ziel der Vernichtung nur noch auf die übrig gebliebenen Compradoren zu richten ist. Für uns ist unbedingt festzuhalten, die politisch-militärische Verrechnung ist eine explizite theoretische Errungenschaft der internationalen Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten unterdrückten Völker. Der Klassenfeind kann sie weder theoretisch noch praktisch vollständig nachvollziehen und ist damit seit dem Roten Oktober in einem grundsätzlichen strategischen Hintertreffen, das er nicht überwinden kann. Der Grund ist sehr einfach. Die Unterdrückung ist die Lebensgrundlage und Existenzbedingung des Unterdrückers. Er kann sie nicht zur Disposition stellen und von ihr absehen, weder strategisch noch auch nur taktisch. Der Klassenfeind kommt aus der Rolle des Angreifers, mit denen dieser eigenen Schwäche nicht hinaus. Oder andersrum formuliert, der Klassenfeind muss von seinem Bewusstseinshorizont eine Entscheidung darüber fällen, ob er den Krieg als zwingend riskantes und vom Ergebnis her unsicheres, fortsetzendes Mittel seiner Politik wählt oder nicht. Eine analoge Entscheidung muss die Arbeiterklasse nicht fällen, da sie bereits angegriffen ist und der gerechte Krieg schon in der Politik der Klasse impliziert. Sie muss lediglich entscheiden, wann und wie sie zur offensiven Verteidigung mit dem Ziel der Abschaffung des Krieges überhaupt übergeht, das sie grundsätzlich erreichen kann. Sichtbar wird dieses grundsätzliche Unvermögen des Klassenfeinds, eine politisch-militärische Verrechnung im ogenannten Sinne zu betreiben, daran, dass sie sich im Zeitalter der proletarischen Revolutionen und antikolonialen Befreiungskämpfe ergebenden Änderungen der Kriegsführung von imperialistischen Militärtheoretikern sehr wohl wahrgenommen und nachvollzogen werden, dies aber eben nur auf einer formalen, vom Klasseninhalt abgesehenen Weise geschehen kann. Folgerichtig können hier auch nur lediglich Strategien der Mittel entwickelt werden, da das politische Ziel der imperialen Kriegführung, die Aufrechterhaltung der Unterdrückung, in keiner Weise relativiert oder etappenmäßig modifiziert werden kann. Dies soll an den Beispielen Ludendorff und Bofe knapp gezeigt werden. Das wesentlich von Ludendorff 1935 formulierte Konzept des totalen Kriegs ist eine Reaktion auf die Erfahrung der militärischen Niederlage des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg und das Umschlagen des imperialistischen Kriegs in die proletarische Revolution. Dieses Konzept ist charakterisiert durch die totale Mitteleskalation, die grundsätzlich alle und jeden und alles und jedes in die Kriegführung einbezieht.
So richtet sich der totale Krieg nicht nur gegen die Wehrmacht, sondern auch unmittelbar gegen die Völker. Das ist unerbittliche und eindeutige Wirklichkeit und alle nur erdenklichen Kriegsmittel werden in den Dienst dieser Wirklichkeit gestellt und sind in ihren Dienst zu stellen.
Es ist verbunden mit einem klassennegierenden biologischen Verständnis des kriegführenden Staatswesens.
Das Wesen des totalen Kriegs bedingt ist, dass er nur geführt werden kann, wenn wirklich das ganze Volk in seiner Lebenserhaltung bedroht und entschlossen ist, ihn auf sich zu nehmen.
Vor den Erfahrungen der Oktober- und besonders der Novemberrevolution liegt ein Zweck in der Mitteleskalation, in der maximalen Verkürzung des Kriegs, der nur als Niederschlagungskrieg denkbar ist.
Die Führung eines totalen Krieges wird darauf ausgehen, den eintretenden Krieg so schnell als möglich zu beenden, um nicht durch die Schwierigkeiten, unter denen Volk und Kriegführung in einem langen Kriege nur zu leicht leiden können, den Ausgang des Krieges zu gefährden. Dies bedingt natürlich, dass zu Beginn eines Krieges von vornherein die gesamte Volkskraft in einer gut ausgebildeten, gut ausgerüsteten und gut gegliederten Wehrmacht der Kriegsführung und zur Verfügung gestellt wird und nicht vieles nachzuholen ist.
Wenn also bereits auf der 12. Hauptmannkonferenz konstatiert wurde, dass der Faschismus unter anderem zu bestimmen ist, als Politik zum Zweck des imperialistischen Krieges, die Entwicklung in der Ukraine nach dem Euromaidan 2014 bestätigt das wie im Bilderbuch, so wird dies bei Ludendorff bezüglich einer von ihm sogenannten totalen Politik wie folgt ausformuliert.
Da der Krieg die höchste Anspannung eines Volkes für seine Lebenserhaltung ist, muss sich die totale Politik auch schon im Frieden auf die Vorbereitung dieses Lebenskampfes eines Volkes im Kriege einstellen und die Grundlage für diesen Lebenskampf in einer Stärke festigen, dass sie nicht in dem Ernst des Krieges verschoben, brüchig oder durch Maßnahmen des Feindes völlig zerstört werden kann.
Zwei Dinge sind meines Erachtens in Bezug auf Ludendorffs Darstellung der faschistischen Ausprägung des imperialistischen Krieges festzuhalten. Zum einen ist ersichtlich, dass der Zusammenfall von Zweck und Ziel in Theoretikastereien Ludendorffs über den totalen Krieg wenig bis nichts gemeinsam hat mit der klaren politischen Zielbestimmung in der idealistischen Vorstellung des absoluten Kriegs des Theoretikers der nationalen Befreiungskriege Clausewitz, von dem sich Ludendorff ja, wenn auch logisch inkonsistent, vehement absetzt. Zum anderen bildet Ludendorff negativ das Konzept des antifaschistischen Krieges vor, der aus der Perspektive der Arbeiterklasse neben dem nationalen Befreiungskrieg und dem revolutionären Krieg die dritte Art des gerechten Kriegs darstellt. Mit dem nationalen Befreiungskrieg hat der antifaschistische Krieg gemeinsam, dass er lediglich eine strategische Etappe des politisch-militärischen Befreiungskampfs der Arbeiterklasse darstellt, mit dem Revolutionärenkrieg, dass er nur unter einer politisch-militärischen Niederschlagungsstrategie geführt werden kann. Implizit bestimmt Stalin den antifaschistischen Krieg auf seiner Festrede zum 24. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution am 6. November 1941 am Wendepunkt der Schlacht um Moskau.
Zum Unterschied von Hitler, Deutschland führen die Sowjetunion und ihre Bundesgenossen einen Befreiungskrieg, einen gerechten Krieg, der auf die Befreiung der unterjochten Völker Europas und der UdSSR von der Hitler-Tyrannei abzielt. Darum müssen alle ehrlichen Menschen die Armeen der UdSSR, Großbritanniens und der anderen Verbündeten als Befreiungsarmeen unterstützen. Wir haben keine Kriegsziele und können keine Kriegsziele haben, wie die Eroberung fremder Gebiete oder die Unterwerfung fremder Völker, ganz gleich, ob es sich um Völker und Gebiete Europas oder um Völker und Gebiete Asiens, darunter auch Irans, handelt. Unser erstes Ziel besteht darin, unsere Gebiete und unsere Völker vom faschistischen deutschen Joch zu befreien. Wir haben keine Kriegsziele und können keine Kriegsziele haben, wie etwa das Ziel, den slawischen und allen anderen unterjochten Völkern Europas, die von uns Hilfe erwarten, unseren Willen und unser Regime aufzuzwingen. Unser Ziel besteht darin, diesen Völkern in ihrem Befreiungskampf gegen die Hitler-Tyrannei zu helfen und es ihnen dann zu überlassen, sich auf ihrem Boden völlig frei so einzurichten, wie sie das wollen. Keinerlei Einmischung in die inneren Angelegenheiten der anderen Völker. Um aber diese Ziele verwirklichen zu können, gilt es, die militärische Macht der deutschen Eindringlinge zu zerschmettern, gilt es, alle deutschen Okkupanten, die in unser Heimatland eingedrungen sind, um es zu unterjochen, bis auf den letzten Mann auszutilgen.
Und?
Die deutschen Landräuber wollen den Vernichtungskrieg gegen die Völker der UdSSR. Nun wohl, wenn die Deutschen einen Vernichtungskrieg wollen, so werden sie ihn bekommen.
Und im Jahr darauf?
Wir führen einen großen Befreiungskrieg. Wir führen ihn nicht allein, sondern gemeinsam mit unseren Verbündeten. Er bringt uns den Sieg über die niederträchtigsten Feinde der Menschheit, über die faschistischen deutschen Imperialisten. Auf dem Banner des Sieges steht geschrieben: Es lebe die Befreiung der Völker Europas von der Hitler-Tyrannei. Es lebe die Freiheit und Unabhängigkeit unserer ruhmreichen Sowjetheimat. Fluch und Tod den faschistischen deutschen Okkupanten, ihrem Staat, ihrem Heere, ihrer Neuordnung Europas.
Und zurück zum Boden an den Haken von Ludendorff. Auf den ersten Blick wie eine elegante und geistreiche Gegenwelt zur stumpfen Kraftmeierei des notorischen Putschgenerals Ludendorff oder wie ein Florett gegen eine Nagelkeule wirkt das Konzept der Revolutionierung des Kriegsbildes des französischen Kriegstheoretikers André Beaufre. Es fußt auf der Erkenntnis eines nuklearen Patts der Blöcke des Kalten Kriegs, wie aus der Erfahrung der imperialistischen Niederlagen in den asymmetrischen Kriegen im Trikont, namentlich Algerien, Indochina. Komplementär zu Ludendorff zielt Beaufre nicht auf eine Eskalation, sondern auf eine Begrenzung des Krieges und auf die Adaption von Taktiken und Strategien der Befreiungsbewegungen, zu denen eine Hybridisierung des Krieges, um eine Modevokabel zu benutzen, ebenso gehört wie die Wiederentdeckung von Ermattungsstrategien, die eines militärischen Sieges nicht bedürfen.
Die neue Grundregel besagt, man müsse in materieller Hinsicht die Beschränkung des Krieges hinnehmen, dürfe hingegen im Bereich der Psychologie keine Grenzen setzen. Im Grund bedeutet dies den Übergang vom materialistischen Kriegskonzept, das von der wesentlich logistischen amerikanischen Strategie ausgebildet wurde, zum psychologischen Kriegskonzept. Die traditionelle Strategie war eine direkte militärische Strategie, in der die psychologische Entscheidung indirekt dank der militärischen Mittel herbeigeführt wird. Die neue Strategie ist eine sehr indirekte Militärstrategie, in der die psychologische Entscheidung direkt durch den vorrangigen Einsatz psychologischer Mittel gesucht wird. Es handelt sich hier um sehr verschiedenartige psychologische Mittel, die von der Propaganda bis zur politischen und wirtschaftlichen Indoktrinierung, von der Androhung internationaler Pression bis zur Gewaltandrohung reichen. Die bewaffnete Macht wirkt nur in dem Maße ein, wie sie ein psychologisches Ergebnis zu erzielen vermag. Militärische Erfolge erweisen sich als nutzlos, wenn es nicht gelingt, sie psychologisch zu nutzen. Der Krieg erhält damit eine psychologische Dimension. Das Ziel ist es, zu überzeugen, den Gegner von der Notwendigkeit der Kapitulation, den Kämpfenden vom Gebot höchster Opferbereitschaft, die Bevölkerung von der Pflicht durchzuhalten und den Mut nicht zu verlieren. Die revolutionären Taktiken eignen sich hierfür in ganz besonderem Maße und die neue Strategie wird deshalb immer stärker auf diese zurückgreifen und an die Gefühle und Leidenschaften appellieren.
Ebenfalls komplementär zu Ludendorff zielt Bofra auf die Fähigkeit, auch langwierige imperialistische Kriege zu führen, da nur dies als erfolgentsprechende Antwort gesehen wird auf die Fähigkeit der Unterdrückten, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit langwierige Befreiungskriege führen zu können.
Ein langer Krieg vermag nur mit beschränkten Mitteln geführt zu werden. Der Versuch, unter gewaltigem Aufwand eine schnelle Entscheidung zu erzwingen, schlägt zugunsten des auf einen langen Konflikt eingestellten Gegners aus.
Lenin schrieb im Frühjahr 1915:
Nie ist eine Regierung auf die Zustimmung aller Parteien der herrschenden Klassen und auf die friedliche Unterwerfung der unterdrückten Klassen unter diese Herrschaft so sehr angewiesen wie während eines Krieges.
Zu den Gemeinsamkeiten der Konzepte Ludendorffs und Bofras gehört nicht nur, dass sie lediglich Strategien der Mittel präsentieren, die dauerhaft gegen Strategien des überlegenen Ziels wirkungslos bleiben müssen, da sie Bedingungen des Krieges, die Unterdrückung selbst, nicht beenden können. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie den von Lenin erwähnten klassenübergreifenden gesellschaftlichen Konsens sicherstellen müssen. Dies setzt eine absolute Kontrolle der sogenannten öffentlichen Meinung durch die Herrschenden voraus. Dies gilt für den vermeintlich softeren Bofra, der ja lange Ermattungskriege mit starken psychologischen Elementen anstrebt, vielleicht sogar noch mehr als für den faschistischen Blitzkrieger Ludendorff. Der Faschismus bleibt so oder so innerer Begleiter imperialistischer Kriege, wie auch immer er sich kostümieren mag. Auf Breeches und Nagelstiefel ist er jedenfalls nicht angewiesen. Wir dürfen das in der gegenwärtigen Lage nicht einen Moment vergessen. Jetzt sage ich, wir haben ein Problem. Wie müde seid ihr?
Weiter.
Ich bin weit über die Hälfte. Es geht nämlich jetzt, womit wir bei der konkreten Lage angekommen wären. Jeder Krieg, aber noch nicht so konkret, wie ihr jetzt glaubt. Jeder Krieg ist konkret. Ich zitiere Lenin.
Es gibt Kriege und Kriege. Man muss untersuchen, aus welchen historischen Bedingungen heraus der betreffende Krieg entstanden ist, welche Klassen ihn führen und mit welchem Ziel sie ihn führen. Tun wir das nicht, so werden alle unsere Erörterungen über den Krieg nichts als Strohdrescherei, nichts als fruchtlose Wortklauberei sein.
Dies ist richtig und unabdingbar für richtiges Handeln. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, wo die Schwierigkeiten liegen könnten, denn die Lösung der bei Lenin so präzise benannten Aufstellungen gefährden könnten. Zum einen ist es die aktuelle Kriegsführung der jeweiligen Parteien selbst, die notwendige Daten liefern kann. Sie ist in einem Umfang so weit unvorhersagbar, dass aus dem konkreten Verlauf kriegerischer Handlungen nicht ohne weiteres die jeweiligen taktischen und strategischen Ziele der kriegführenden Parteien erkennbar sind, die ja notwendig Abdruck der politischen Ziele sein müssen. Ich zitiere hierzu Clausewitz.
Das Kriegführen selbst ist sehr schwer, das leidet keinen Zweifel. Allein die Schwierigkeit liegt nicht daran, dass besondere Gelehrsamkeit oder großes Genie erfordert würde, die wahren Grundsätze des Kriegführens einzusehen. Dies vermag jeder gut organisierte Kopf, der ohne Vorurteil und mit der Sache nicht durchaus unbekannt ist. Selbst die Anwendung dieser Grundsätze auf der Karte und dem Papier hat keine Schwierigkeit. Und einen guten Operationsplan entworfen zu haben, ist noch kein großes Meisterstück. Die ganze Schwierigkeit besteht darin, den Grundsätzen, welche man sich gemacht hat, in der Ausführung treu zu bleiben.
Und Moltke der Ältere, den bürgerlichen Kriegsfeuilletonisten in Stammbuch.
Kein Operationsplan reicht mit einiger Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus. Nur der Laie glaubt, in dem Verlauf eines Feldzuges die konsequente Durchführung eines im Voraus gefassten, in allen Einzelheiten überlegten und bis ans Ende festgehaltenen ursprünglichen Gedankens zu erblicken.
Konkret verfolgt Russland in seiner Militäroperation in der Ukraine eine Niederschlagungs- oder eine Ermattungsstrategie? Die Frage ist auch klassenpolitisch relevant. Ich komme gleich darauf zurück. Die ersten Aktionen Russlands mit den Vorstößen auf Kiew legten eine Niederschlagungsstrategie nahe. Es sei denn, man hätte lediglich nur ein taktisches Binden feindlicher Kräfte im Auge gehabt. Ich weiß es nicht. Jetzt sieht alles nach einer Ermattungsstrategie aus. Hat es also einen Strategiewechsel gegeben? Ich weiß es ebenfalls nicht. Dass die ukrainische Strategie nicht autonom ist, weil abhängig vom Imperialismus, macht die Analyse nicht einfacher. Aber auch die Klassenlage eines Krieges kann diffus oder umschlagend sein. So schreibt Mehring über die Phase der deutschen Einigungskriege, dass sich in ihnen
immer noch revolutionäre, aber auch schon reaktionäre Elemente so wunderlich mischten, so dass sie selbst unter ehrlichen und konsequenten Revolutionären mancherlei Zwiespalt hervorrufen konnten und hervorgerufen haben.
Lenin weist in seiner Replik auf Rosa Luxemburg Juniors Broschüre auf die Möglichkeit des dialektischen Umschlagens des Charakters in verschiedene Richtungen hin, die abhängig sind von der Gesamtlage, aber keinesfalls davon entbinden, den Charakter eines Krieges bestimmen zu müssen.
Selbstverständlich ist es ein Grundsatz der marxistischen Dialektik, dass alle Grenzen in der Natur und in der Gesellschaft bedingt und beweglich sind. Dass es keine einzige Erscheinung gibt, die nicht unter gewissen Bedingungen in ihr Gegenteil umschlagen könnte. Ein nationaler Krieg kann in einen imperialistischen umschlagen und umgekehrt. Nur ein Sophist könnte den Unterschied zwischen einem imperialistischen und einem nationalen Krieg mit der Begründung verwischen, dass der eine in den anderen umschlagen kann.
Dabei bleiben auch vermeintlich historische Charaktere des Krieges originär weiterhin möglich.
Nationale Kriege der Kolonien und Halbkolonien sind in der Epoche des Imperialismus nicht nur wahrscheinlich, sondern unvermeidlich. Die Fortsetzung der Politik der nationalen Befreiung in den Kolonien werden zwangsläufig nationale Kriege der Kolonien gegen den Imperialismus sein. Solche Kriege können zu einem imperialistischen Krieg der jetzigen imperialistischen Großmächte führen, können aber auch nicht dazu führen. Das hängt von vielen Umständen ab. Man darf selbst in Europa nationale Kriege in der Epoche des Imperialismus nicht für unmöglich halten. Die Ära des Imperialismus hat den jetzigen Krieg zu einem imperialistischen gemacht. Sie wird unweigerlich, solange nicht der Sozialismus kommt, neue imperialistische Kriege erzeugen. Sie hat die Politik der jetzigen Großmächte zu einer durch und durch imperialistischen gemacht. Aber diese Ära schließt keineswegs nationale Kriege aus. Zum Beispiel von Seiten der kleinen, nehmen wir an, annektierten oder national unterdrückten Staaten gegen die imperialistischen Mächte, wie sich auch im Osten Europas nationale Bewegungen in großem Maßstab nicht ausschließt.
Die aktuellen Schwierigkeiten, den gegenwärtigen Krieg bezüglich seiner Klassengerechtigkeit richtig einzuschätzen, hängt an zwei Perspektiven. A. Hinsichtlich des Klassencharakters der beteiligten Einzelstaaten. Wir verfügen noch über kein akzeptiertes Modell des kontrarevolutionären Kapitalismus in einem ehemaligen alten sozialistischen Hauptland. Ist Russland nur schon deshalb imperialistisch, weil es dort Monopole gibt? Wie verhalten sich kompradorische und nationale Elemente in der postsozialistischen Bourgeoisie? Welche Rolle spielen erhaltene Positionen der Arbeitermacht? Weiter, der imperialistische Kettenhundcharakter des ukrainischen Regimes ist nicht zu bezweifeln. Aber herrscht dort bereits ein entwickelter Faschismus oder besteht lediglich eine starke Tendenz zu seiner Entwicklung? Der bisherige Verlauf des Krieges schafft keine Klarheit. Ist der Krieg Russlands bereits ein antifaschistischer Krieg oder lediglich ein nationaler Verteidigungskrieg mit großrussisch-chauvinistischen Anteilen? Der antifaschistische Krieg setzt eine Niederschlagungsstrategie voraus. Der nationale kann auch als Ermattungskrieg geführt werden. Bisher sehe ich eher die Tendenz der russischen Bourgeoisie, sich um das revolutionäre Risiko eines antifaschistischen Kriegs herumzumogeln. Das schließt nicht aus, dass er dennoch nicht zur nationalen Notwendigkeit werden kann. Der Krieg selbst wird die Klarheit schaffen. B. Hinsichtlich des Klassencharakters der internationalen Gesamtlage. ist sie lediglich bestimmt durch die unvermeidliche zwischenimperialistische Konkurrenz, nur weil es kein internationales sozialistisches Lager mehr gibt? Oder befinden wir uns in der Phase einer Herausbildung einer internationalen imperialistisch-antiimperialistischen Frontlinie? Davon ausgehend, dass der russisch-ukrainische Krieg lediglich einer der einleitenden Teile eines größeren Konfliktes sein wird, wird auch in dieser Frage der Krieg selbst zur Klärung beitragen. Das sind die Probleme, die wir gestern Abend auch schon hatten. Um die Beantwortung dieser Fragen werden wir nicht herumkommen. Keine noch so richtige strategische Orientierung auf den Hauptfeind wird sie uns abnehmen. Ich zitiere da zum Abschluss Karl Liebknecht aus einer im Zuchthaus 1917 entstandenen Notiz.
Unsere Stellung zum Krieg ist durchaus international. In der politischen, sozialen, wirtschaftlichen Orientierung des Urteils, in der Aktion und ihren Mitteln, im Ziel. Das Ziel unseres Krieges gegen den Krieg ist international. International ist das Maß, nach dem wir die möglichen Kriegsereignisse abwägen. Der internationale Gesamteffekt für das Weltproletariat ist, nachdem wir fragen, den wir so günstig wie möglich zu gestalten suchen. Internationaler Klassenkampf gegen den imperialistischen Krieg, das bedeutet kein plumpes, starres, in jedem Lande isoliert für sich und in stiermäßigem drauf losrennen zu befolgende Schema, sondern einen lebendigen, organischen Prozess, einen einheitlich zusammenhängenden Prozess über die ganze Welt des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit. Über diese ganze Welt erstreckt sich unsere Beobachtung und Beurteilung jenes Prozesses und seiner Entwicklung. In der Gesamtheit aller Länder und in jedem einzelnen Land richten wir unser Verhalten nach dieser internationalen Beurteilung ein, um den höchstmöglichen Gesamteffekt, die Stärkung der revolutionären Macht des Proletariats als einer Einheit zu erzielen. Jederzeit ist die höchst erreichbare internationale Wechselwirkung im revolutionär-sozialistischen Sinne anzustreben. Jeweils die Wirkung der politischen Haltung nicht nur im eigenen einzelnen Lande, sondern in allen Ländern zu beachten und zu berechnen. An den Angel- und Schlüsselpunkten der Lage ist die größte Energie einzusetzen.
In diesem Sinne, hasta la Victoria siempre. Und das hier, Krieg im imperialistischen Kriege.